It's a musical.
One Desire. Der Podcast über YouTube auf meinmusikpodcast.de.
14 Tage sind rum. Hier sind wir wieder zu One Desire, der YouTube-Podcast, hier bei meinmusikpodcast.de. Ich heiße auch wieder Lars. Herzlich willkommen, mein kongenialen Partner.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Hallo Sebastian. Und wir beschäftigen uns heute mit einem weiteren Meilenstein über YouTube, nämlich dem Album, insbesondere dem Album, aber auch der Zeit drumherum, Joshua Tree. Kennst du, ne?
Oh, muss es da bei mir klingeln? Ich kenn ja einiges von denen, aber Joshua Tree.
Okay, gut. Die humorige Einlage sei uns verziehen am Anfang dieser Sendung. Insofern hoffe ich auch, dass ihr natürlich jetzt hier wieder eine Menge Neugier mitgebracht habt hier bei One Desire auf die kommende Folge. Denn wir müssen noch einmal klären, warum macht ein Joshua Tree zum Milestone für U2? Oder müssen wir das überhaupt erklären?
Viel erklären muss man wahrscheinlich wirklich nicht. Ne? Das ja, Überraschende ist dabei, dass die eigentlich vorher schon eigentlich so Erfolg hatten, eigentlich mit den Platten davor, mit den beiden Platten davor. Und jetzt kommen die nochmal mit so einem Ding, was sie dann nochmal weiter pusht.
Ja,
was sehr ungewöhnlich ist einfach, so spät solche Hits zu landen.
Dem Megaseller brauchen wir, glaube ich, nicht weiter zu erklären, warum das wichtig war für die Karriere von U2. Und würde ich sagen, dann legen wir ganz einfach los. Ja, Sebastian, Joshua Tree, 16 Millionen Mal verkauft. Bis heute, glaube ich, das Album, was sich in Großbritannien am schnellsten in der Musikgeschichte verkauft hat. Nach 2 Tagen Platin gewesen, also unwahrscheinlicher Rekordbrecher, lange Schlangen um die Plattenläden damals noch. Da muss man, es gab nämlich noch kein Spotify, liebe jüngere Zuhörer, sondern da musste man sich anstellen, um eine Platte zu kaufen.
In den USA, glaube ich, auch Nummer 1 gewesen.
Ja, genau. Also ein unwahrscheinliches Riesending. Auch sogar in Deutschland in den Jahrescharts Nummer 1, was das Album angeht. Also das ist der Abräumer schlechthin gewesen. Ganz allgemein gefragt, warum war das Album so erfolgreich?
Erstmal, es ist zu Recht so erfolgreich. Es wurde jetzt auch erst auf frisch, glaube ich, beim BBC Poll oder Rolling Stone erst als das beste Album oder das meisten beeinflussende Album der 80er gewählt vom Publikum. Also zu Recht eben so ein tolles Album. Es ist halt so ein tolles Album, weil da auch wirklich Hits drauf sind.
Ja, nicht, man auch fürs Radio vor allen Dingen.
Ja,
auch,
ja.
Ne? Nicht nur live, also wer das live erlebt hat, dem muss ich das, glaube ich, nicht großartig erzählen, aber auch zugänglich gemacht worden durch diese, Anführungsstrichen, Hits, einem breiteren Publikum nochmal.
Gestern erst bei der Arbeit, oder vorgestern, da läuft immer nebenbei so ein Radiosender bei irgendeinem Kollegen, finde ich nicht so toll, aber da lief zum Beispiel über Streets Have No Name. Also das sagt alles aus.
Ja, und vor allen Dingen, und das wollen wir heute auch so ein bisschen rausarbeiten, das sind mittlerweile Klassiker der Musikgeschichte. Aber um das einzuordnen, damals in den Kontext und in den zeitlichen Rahmen auch, das war alles andere als, ja, ich sag mal, der Mainstream, der es heute sozusagen
schon
ist.
Wieder nicht, ne?
Nee, schon wieder nicht.
Ja, beziehungsweise, die haben den Mainstream, ihren Mainstream halt irgendwie erfunden, ja, anscheinend.
Genau, sie haben ihren Mainstream zum Mainstream gemacht, ja, wenn man so möchte.
Die und, eigene Schublade bedient.
Genau, die eigene Schublade bedient und das ist natürlich dann auch Wahnsinn, dass das in der Form funktioniert hat, aber letztendlich die Songs sprechen für sich, da kommen wir dann natürlich im Laufe der Sendung auch nochmal drauf, auch nachher in unserem Praxisteil. Aber Sebastian, lass uns einmal noch drüber sprechen in dem Bereich, den Weg, den die beschritten haben. Also sie haben ja alles nochmal umgekrempelt, haben wir ja in der vergangenen Folge bei One Desire hier besprochen, im Zusammenhang mit dem Live-Aid-Konzert, aber auch mit Unforgettable Fire, Produzentenwechsel, Art und Weise des Songwritings hat sich gewechselt.
Schon das Standing eigentlich das in Standing, der gesamten Musikszene selber, genau, also genau, bei den genau. ganzen, also unter den ganzen
sozusagen Künstlern. Sozusagen, das sind die ich bezeichne das gerne als Lehrjahre, die man da auch gemacht hat. Und danach hat man jetzt sozusagen die Meisterprüfung mit The Joshua Tree abgeliefert. Ja. Und war dann, ja, der Megastar oder waren die Megastars. Aber dieser Weg dahin, wie hat der aus deiner Sicht funktioniert? Was war da entscheidend?
Die hatten ja danach, sie Unforgettable Fire, nach den ganzen, das hat jetzt nicht alles, ab 85, sage ich mal, waren sie nicht mehr so viel unterwegs. Die hatten dann kein neues Album gemacht, auch 86 nicht. Diese Tour, die sie gemacht haben, 86, die war ja klein, war ja nur ein paar wenige Konzerte. Die hatten einfach diesmal mehr Zeit gehabt. Haben da die vielen Leute kennengelernt, sind in der Welt rumgereist und haben neue Erfahrungen gemacht, neue Sachen kennengelernt, was ja musikalisch gesehen schon eben bei The Unforgettable Fire begonnen hat, mit Brian Eno, Daniel Lanois. Da sind sie, haben die noch mal mehr neue Sphären kennengelernt und konnten sich so weiterbilden. Sie Edge hat einen Soundtrack geschrieben zu einem Film, hat da nochmal Bekanntschaften gemacht und das ist dann letztendlich in diesem tollen Album geendet.
Ja, also sie waren wie ein Schwamm, muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Sie haben alles aufgesaugt, was irgendwie, ja, ich sag mal, ging, musikalisch auch drumherum, haben sehr viel auch entwickelt, was das, ja, ich sag mal, das Gefühl für ihren wichtigsten Markt, nämlich Amerika, halt auch angeht, ja. Also durch die vielen Touren. Und haben dann auch die mit der Musik sind sie da auch immer mehr in Kontakt gekommen. Und aber natürlich auch mit dem ganzen Rest von, ja, von dem Horizont erweitern, möchte ich mal sagen. Und haben das dann, wie es U2 üblich ist und schon quasi von der ersten Platte an gemacht wurde, in ihre Form gegossen.
Ja, haben eben die Möglichkeiten, die sie jetzt dann hatten, wirklich ausgenutzt. Kann man nicht anders sagen, eben in jeder Hinsicht. Das heißt auch thematisch, die politischen Themen sind ja weiterhin auch geblieben, nochmal ein bisschen verschoben, vielleicht ein bisschen jetzt zentraler Richtung USA, das Ganze.
Und ich glaube, ein entscheidender Faktor war, dass die Band sich gesagt hat, so, jetzt zeigen wir auch mal, dass wir eine Hitfabrik sind. Also das, was wir uns alles an Rüstzeug erarbeitet haben, an Erfahrungen, die wir gemacht haben, an musikalischen Experimenten, die wir gemacht haben, an, ja, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt eine Ausrichtung auf ein Album immer gehabt. Also wir haben ganz viele Songs und die sind alle gut und da haben wir Herzblut reingegossen. Jetzt haben sie verstärkt darauf geachtet, dass das Ganze auch radiotauglich ist, möchte ich mal sagen.
Ja.
Das sieht man auch alleine schon an der Songauswahl, wenn man sich dann die ersten Songs anhört. Wobei man ja sagen muss, größter Hit auf dem Album With or Without You, ja, das ist ja
nicht Still Live and Found, ja, eigentlich ja ähnlich, ich glaube, beide Nummer 1 auch gewesen,
genau, in den Single Charts. Richtig, genau, das ist richtig. Und aber wenn man sich das, wenn man sich das dann halt anhört, dann und dann so eine Geschichte hört, wie, dass die den gar nicht, dass die das gar nicht als Single rausbringen wollten, With or Without You zum Beispiel.
Ja.
Und da war irgendwie ein Freund der Band, der gesagt hat, wir bringen das jetzt, das müsst ihr doch machen, seid ihr bescheuert.
Wer war das? Wer war's?
Googie, glaube ich.
Ja. Bei Gavin Friday war auch,
ja, kann auch sein, ich weiß es nicht.
Der mehr, war zum aber, Beispiel ja. sehr immer involviert, eigentlich so in manchen, manche Songs ein Stück weiterzubringen. Da war zum Beispiel Game Friday immer ordentlich dabei. Das heißt, die haben eigentlich auch unter den Freunden haben die gute Einflussfaktoren gehabt.
Genau, also das ist so eine Anekdote rund ums Album, wo man sagt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass da die Band nicht selbst drauf kommt, zu sagen, wir koppeln
das Without
You. Still Live and Found hast du eben schon angesprochen, auch eine schöne Anekdote, by the way, die um dieses, die sag ich mal, das dokumentiert, wie big die Jungs auch mit diesem Album dann geworden sind.
Ja, beim Videodreh in Las Vegas, nicht Los Angeles, Las Vegas waren sie ja. Klar, ein Gospel-Song nimmt man natürlich das Video in Las Vegas auf. Auf jeden Fall waren die dann dort bei den Dreharbeiten dann noch bei einem Boxkampf. Frank Sinatra war dann auch vor Ort, hat da auch irgendwas gesungen. Hat dann die Jungs gesehen und gesagt, ah, da sind die großen Stars. Und sich nochmal ein bisschen lustig gemacht über deren Klamottenstil. Weil alle da schön fein zwirm gewesen.
Ja, nur die sahen halt aus wie
ja.
von der Resterampe.
Aber danach saßen sie halt bei Frank Sinatra eine halbe Nacht mit in der Bude, haben sich nur über Musik unterhalten, besonders auch Larry Will mit ihm, haben sich da ausgetauscht, die haben sich wohl viel über Buddy Rich heißt er, genau, unterhalten, ein großartiger Jazz-Schlagzeuger, ja. der kurz davor verstorben ist. Und das, ich finde das auch sehr exemplarisch, dass es dass die jetzt, wenn die unterwegs sind, die sich nicht ganz halt nur über Politik, ernste Sache unterhalten, sondern wirklich sehr musikalisch eigentlich sind. Das ist so deren Hauptantrieb.
Ja, klar.
Das ist die Leidenschaft, das ist deren Job.
Und auch so diese Geschichten, wie dann auch immer erzählt wurde vom Videodreh in Las Vegas, ja, dass irgendwie alle drei besoffen gewesen sind, nur Edge nicht, der hat die Gitarre gespielt, der war so ein bisschen angepisst. Das sieht man immer an seinem Gesichtsausdruck, wenn er das sieht, ja. das hat er mal erzählt. Also so eine schöne Geschichte drumherum, aber auch natürlich ja so eine Nummer wie das Where the Streets Have No Name beinahe nicht auf dem Album gelandet wäre, weil Brian Eno das Ding gelöscht hätte, weil die da irgendwie nicht klargekommen sind. Da reden wir nachher drüber auch nochmal. Also insgesamt natürlich ein Riesending von U2, was man da aufgelegt hat als Album The Joshua Tree.
Das waren die ersten 4 Songs auf dem Album.
Bitte nicht wieder wählen, die Nummer 1 bis 4 im Schnelldurchlauf.
Ja, ja. Mal gucken, was Ted sagt.
Ja, was Ted sagt, genau. Ja.
Also das haut natürlich rein, das Ding. Erstmal, wie langsam es anfängt, das Album, und ist der Hammer natürlich.
ja, das, wie gesagt, da so vier Dinger hintereinander zu knallen, die nach wie vor bis heute zu, ja, zu absoluten Klassikern der Musikgeschichte gehören, aber auch natürlich zum Standardrepertoire, wenn U2 live auftreten, die ja immer sozusagen auch bei ihren Live-Konzerten einen guten Mix hinlegen von ihrer gesamten Schaffensperiode, möchte man sagen. Aber diese Songs sind eigentlich fast immer dabei. Also da streichen die nicht.
Haben aber auch schon Tourneen ohne den einen oder anderen mal gespielt. Das Audio war auch mal eine längere Zeit auch mal nicht dabei. Oder Bullet the Blue Sky.
Großer Einfluss auf The Joshua Tree war natürlich die Geschichte Beziehung zu Amerika. Also man hat die ganzen Videos da aufgenommen, Where the Streets auf dem berühmten Liquor Shop da in Los Angeles, glaube ich, war es. Und dann hast du so, ja, klar, das Album selber, das Albumcover in der Wüste aufgenommen dort.
Dadurch und so. Auch der Name ja entstanden.
Ja, ja, genau. Aber sie waren natürlich auch, wenn man sich dann Bullet the Blue Sky anhört, auch immer schon relativ amerikakritisch. Wie kommt diese Hassliebe zustande dann auch?
Die sind ja schon sehr früher, Anfang der 80er, in die USA rübergegangen, haben da rüber gemacht. Und jetzt haben sie nochmal, ja, eigentlich die Leute, die sie da kennengelernt haben, die dem gezeigt haben, was Blues ist, das, was sie vorher schon erlebt haben. Die waren unterwegs vor Bullets, oder Bullets Blues Guy ist ja entstanden, weil er ja dann in Mittelamerika oder wo war er da genau?
Genau.
War und dort ein Angriff der Amerikaner, ja, glaube ich, sogar mitgekriegt hat, entstanden. Ja, die haben sich dann eben hauptsächlich dann mit USA beschäftigt, sind immer wieder auf USA gestoßen. Und das hat dann eben diese Hassliebe ausgemacht. Einmal die Schönheit, die sie da kennen, durch die schönen Bilder eigentlich auch, die man sieht. Und dann wieder aber auch solche, ja, sehr, sehr fragwürdigen Geschehnisse, wo die USA sehr involviert waren.
Ja, also insbesondere auch, was so die amerikanische Lebensart angeht und so weiter, das hat die, glaube ich, nachhaltig beeindruckt, sowohl positiv wie negativ. Ja. Und das haben sie dann auch entsprechend einfließen lassen. Natürlich müssen wir nicht drüber reden, gerade auch Ende der 80er Jahre im politischen Spektrum. Kalte Krieg neigte sich dem Ende. Der Einfluss von der Reagan-Ära, möchte ich mal sagen, der natürlich sehr viel da auch, sag mal, zum Image Amerikas nach außen beigetragen hat. Das ist natürlich etwas, wo, ja, wenn man dann auch direkt in Kontakt kommt mit Land und Leuten, was nicht spurlos an einem vorübergehen kann.
Ja, vorher hatte Bono eben diesen Einfluss eigentlich oder die Erfahrungen verarbeitet, die er halt in Dublin gemacht hat. Jetzt hat er Erfahrungen verarbeitet, die er halt mit den USA verbindet.
Genau.
Und er war auch in Äthiopien, hat dort eben Armut kennengelernt, solche Sachen, also die verschiedensten Sachen.
Genau, und das drückt sich auf The Joshua Tree wunderbar aus, muss man ganz ehrlich sagen, dieses musikalische Weltbürgertum. Also die haben sich sozusagen nicht nur musikalisch weiterentwickelt, haben da Einflüsse auch genommen, insbesondere dann auch aus Amerika, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber sie haben auch das Thematische jetzt eben nicht nur auf, ich sag mal, beschränkt auf Amerika, sondern zum Beispiel Mothers of the Disappeared geht um Chile, das Pinochet-Regime. Das sind so Sachen, aber ein klassischer, Anführungsstrichen, Drogensong wieder mal. Wir haben letztes Mal über Bad gesprochen, ja.
Bad 2 nennt das ja Bono.
Ja, Running to Stand Still. Wo es dann halt tatsächlich auch konkret darum geht, sich die Nadel in den Arm zu schieben, ja. Was das angeht. Also man hat sozusagen ein musikalisches Weltbürgertum von den eigenen Erfahrungen, was ich vorhin schon mal sagte, so genommen. Und dann ein Album geschaffen für die Geschichtsbücher.
Genau.
Ein ernsthaftes Album. Also, dass das auch so funktioniert hat, finde ich immer wieder faszinierend.
Ja, großartige Spaß-Songs haben wir, glaube ich, eh nie von denen gehört. Heißt ja nicht, dass sie nicht spaßig sind.
Moment, da muss ich widersprechen. Sweetest Thing, genau in diesem Zyklus auch entstanden eigentlich und wäre fast ja auch bei Joshua Tree auf dem Album gelandet.
Ja, hat wohl nicht wirklich gepasst dann, ne?
die große Ausnahme, ja.
Hat ja aber auch keine wirkliche Endfassung, glaube ich, gehabt.
Nee, das nicht. Aber wer das auch noch nicht mitbekommen hat, gibt ja Jahre später ein Entschuldigungsvideo von Bono. Wir haben so mal Sweetest Thing ausgepackt, weil er damals, als sie an Joshua Tree gearbeitet haben.
Auch musikalisch aufgefrischt.
Ja, ein bisschen also aufgefrischt und sehr, sehr lustig auch und sehr, sehr humorvoll. Und da hat er sich entschuldigt bei seiner Frau, da hat er nämlich den Geburtstag vergessen, weil er an Joshua Tree so gearbeitet hat. Also das, so die Legende, möchte man mal sagen. Deswegen steht da überall so sorry und so. Also wer sich aufrufen möchte bei YouTube oder so oder Vimeo, wie die ganzen Plattformen heißen, der kann das gerne machen. Ja, dann muss man natürlich die Frage stellen, die sind ja dann losmarschiert, haben dieses Album im März, glaube ich, veröffentlicht, März 1987 und haben sofort, glaube ich, live angefangen zu spielen. Ich glaube, eins der
Mai oder so ging es dann los schon.
Eins
oder
der frühesten Geschichten, glaube ich, ist diese Geschichte in Paris, wenn ich mich da richtig entsinne, wo man, also was man auch in dieser Joshua Tree Box mitbekommt, dieses Konzert.
Ne, das war ja die zweite Fall. Der erste Leck war ja in den USA.
Die haben, genau. Die haben ja auch die, als sie in Europa gespielt haben, quasi.
Ja, dann halt. Ne?
Aber da sieht man sozusagen nochmal sehr, sehr eindrücklich, dass. Heute sind das Hits, was sie da gespielt haben, ja. Aber damals waren es noch keine. Und wie das Publikum reagiert und wie die Band auf das Publikum reagiert, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
Wobei das aber recht normal ist, weil das Publikum ist damals halt sehr jung gewesen und sehr begeisterungsfähig. Hast ja heute genauso bei jüngeren Publikum, dass die natürlich ruckzuck die Lieder mitsingen können, alles. Also diese Begeisterung ist aber wiederum relativ normal und das ist jetzt nicht, oder sag ich mal, U2-spezifisch.
Wie haben sie denn das live umgesetzt? Also die Sachen, die sie dann aus Joshua Tree rausgeholt haben. Also sie haben ja sehr viel von der Platte auch gespielt dann.
Ja, eigentlich sehr gut. Was ich immer recht überraschend finde, eigentlich, dass es nicht gang und gäbe war, dass sie mit Streets eröffnet haben zum Beispiel. Ja, zumindest später na, auf jeden Fall haben sie auch öfter mal mit Bullets Blue Sky angefangen. Und dann irgendwann später haben sie über Streets gespielt. Aber die Live-Umsetzung war sehr gelungen auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht großartig daran erinnern, dass sie irgendwas nochmal verändern mussten. Was ja bei The Unforgettable Fire noch anders war. Da haben sie am Anfang Songs ausprobiert, die haben sie dann weggelassen. Irgendwann haben sie die nicht mehr gespielt. Ist jetzt hier anders.
War auch eine Frage des Ausprobierens, glaube ich, ne, was das angeht.
Ja, genau.
Das ist absolut ein Part oder ein Teil der ganzen Geschichte, die Joshua Tree auch auszeichnet, dass man das relativ schnell auch geschafft hat, diese Hits, die man aufs Album gepackt hat, ohne zu wissen, dass es Hits sind, ja, dann doch am Ende so dann auch dem Publikum rüberzubringen, wie man es vorher auch schon gemacht hat. Also ich glaube, das ist so dieses, so eine Zusammenmixen Nitro und Glycerin gewesen. Dieses unwahrscheinliche Hitpotenzial, was jetzt auf einmal da war, zusammen mit dem, was man sowieso schon immer gemacht hat, diese unwahrscheinliche Live-Präsenz und diese Hingabe und diese Leidenschaft, die man auch letztendlich vermittelt hat. Und was man auch nicht oder unterschätzen darf, glaube ich, dieser Style, den man dann sich aufgebaut hat, diese Aura, dieses, ne, wo du vorhin sagtest, Sinatra sagte schlechte Klamotten, aber das war ja ein Statement insgesamt. Das war ja auch wie Bono agiert hat auf der Bühne.
Wussten sie auch nicht besser, wie man sich kleidet, glaube ich einfach.
jede Bewegung war ja irgendwann dann ein Statement. Also ich meine, der hängt sich für einen Videodreh bei Joshua Tree, bei With or Without You auf Joshua Tree hängt er sich eine Gitarre um. Spielt aber nicht immer da drauf so. Also das sind natürlich so Gesten.
Live hat er sie gespielt,
aber es sind natürlich alles so Gesten, die da eine Rolle spielen, um dieses, ja, um diese Aura, um diese Band, glaube ich, nochmal zu zementieren.
Ja, natürlich ist da auch ein bisschen Marketing natürlich hier und da immer mit dabei. Und sicherlich auch mal im Vorfeld einer Tournee machen sie sich auch Gedanken. Was ich finde auch sehr besonders finde, ist eigentlich, dass mit der Live-Umsetzung oder mit der Setlist, die sie dann immer gespielt haben, eigentlich zum ersten Mal hatte ich das Gefühl gehabt, dass die wirklich da so ein Auf und Abs da reingebaut haben, also ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben. Dass man hat es viel mehr durchlebt, dieses Live-Konzert, statt eben aneinanderreihen der Songs. Also da war ein bisschen noch mehr Bewusstsein hinter, wo packe ich welchen Song hin, auch wenn sie hier und da mal geschoben haben. Aber es war halt da nochmal viel stärker. War auch schon mal ein bisschen länger jetzt, das Ganze. Da sind sie ja doch schon mal an die 20 Songs rangekommen.
Und was U2 so bewegt hat damals, als sie The Joshua Tree aufgenommen haben, da hören wir auch noch mal kurz rein.
Auf diesem Album haben wir viele Ideen von The Unforgettable Fire zum Abschluss gebracht. Noch mehr experimentiert, noch mehr Einflüsse. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist es ein Entwicklungsprozess. Keiner flippte aber aus wegen des U2-Sounds. Es gibt diese lustige Geschichte von The Edge, der dieses Riff spielte und sagte, ich kann das nicht machen. Und Bono fragte, warum nicht? Und Edge antwortete, das klingt zu sehr nach U2. Und Bono sagte, ja, wir sind doch U2 und du bist The Edge. Wir haben uns mehr Freiheiten genommen. Wir wollten Songs schreiben, etwas, was eine lange Zeit gedauert hat, denn wir haben uns damit nie leicht getan. Aber auf diesem Album haben wir es geschafft.
Er war ein Nationalheld. Ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Kronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, was wir gerade gehört haben, das war die Nummer 1 und die Nummer 2 in den Jahrescharts in Deutschland. Nämlich U2 mit Joshua Tree auf Platz 1. Logischerweise haben wir mal in God's Country ausgewählt gehabt. Hat natürlich, glaube ich, jeder erkannt. Und die Nummer 2 war Jennifer Rush im Duett mit Elton John. Das ist die Single, Hit-Single des Albums gewesen. Aber
hat meine Mutter gerne gehört.
Ja, ja, genau. Das ist krass, wie diese Gegensätze auch 1987 so gewesen sind. Auch groß war auch noch Whitney Houston, habe ich noch gesehen. Ja, Erasure war sowas. Ne? Und da hat ja. U2, wenn man sich das dann anhört, auch wieder massivst rausgestochen. Also, wenn man so möchte. Klar, wie hat man neulich auch schon mal gesagt, es waren jetzt nicht die einzige Rockband, was das halt angeht, aber sie waren wahrscheinlich die strahlendste Rockband zu diesem Zeitpunkt.
In dem Moment auf jeden Fall.
Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wenn das jetzt, also du hast schon einigermaßen einen erfolgreichen Weg hinter dir. Ja, du hast mit Sunday Bloody Sunday, War, Under Blood Red Sky, hast du so dir deine ersten kommerziellen Meriten verdient, wenn man so möchte. Bist bei Live Aid groß rausgekommen, hast nochmal deinen Sound umgekrempelt und so weiter und so fort. Und jetzt legst du dieses Mega-Ding hin. Wie ist denn die Band damit umgegangen?
An sich würde ich sagen, sind sie ganz gut damit umgegangen. Hatten ja auch noch viel zu tun gehabt. Also das heißt, die konnten ja da nicht jetzt viel Schlimmes verarbeiten, sage ich mal.
Haben sich aber auch nicht so benommen übrigens, wie dann die großen Stars. Also ich glaube, sie konnten das selber so ein Stück weit gar nicht so richtig glauben, hatte ich so den Eindruck. Da hast du auch noch eine Anekdote. Am Laufen, dass sie sogar sich selber, ich will nicht sagen, sich selber gecovert haben. Aber.
Ja, die sind ja dann mal als eigene Vorband, weil ja die Vorband selber ausgefallen ist, als The Dalton Brothers aufgetreten, haben da ein paar, haben sich verkleidet, Perücken auf und ein paar Coversongs gespielt. Und die meisten Publikum haben das ja gar nicht wirklich bemerkt. Vielleicht die ersten vorne in den ersten Reihen, andere waren halt noch Bier holen. Ja, und haben halt einen riesen Spaß damit gehabt.
Was sie auch gemacht haben ist, und ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass da ein großer Anteil auch dann letztendlich beim Management lag, bei Paul McGuinness. Die haben gesagt, so, jetzt haben wir diese Brandbombe geschmissen, diesen Brandbeschleuniger für die eigene Musikkarriere und sind dann im Pop-Olymp aufgelaufen. Also sagen wir es mal so, wir sind jetzt hier jetzt im Beatles und Stones Dimension, glaube ich, aufgelaufen oder angekommen, wenn man so möchte. Also ein Frank Sinatra damals, der hätte sich mit denen nicht hingesetzt, wenn er was gesehen hätte.
Nein.
Silver and Gold ist ja auch ein Song gewesen.
Bob Dylan, die haben sie Bob alle Dylan, getroffen.
B.B. King logischerweise, Silver and Gold mit Mick Jagger und Keith Richards, das in Anführungsstrichen entstanden. Enge Freundschaft auch zu David Bowie damals gewesen, war von Bonusseite aus. Also das sind alles so Geschichten, die da gezeigt haben, wie die Band ja noch insgesamt wahrgenommen wird. Aber das, was ich sagen wollte, geht in die Richtung, jetzt haben sie die Gunst der Stunde auch genutzt und haben dann zum Beispiel sofort bei der Joshua Tree Tour gesagt, da machen wir jetzt nicht nur ein Live-Video draus, sondern einen Kinofilm.
Ja, da kam dann die Idee zum dritten Leg, dass sie dann eben ein Filmteam halt mitnehmen mit Phil Janoux oder wie er heißt, der Regisseur, und haben dann eben, ja, obwohl sie nie so wirklich wussten, wo sie hingehen eigentlich mit dem Ganzen, was es mal werden soll, haben sie dann eben Redland Hum gedreht, den Film.
Genau, Redland Hum, ein Zitat aus eben Bullet the Blue Sky als Filmtitel, und haben dann ja nicht nur die Arenen bespielt, sondern auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, im Sinne von, was sind unsere Vorbilder auch. Also da wird ein Besuch bei Graceland, also wer es nicht gesehen hat, von den vielleicht auch jüngeren Zuhörern hier, also Redland Hum, der Musikkonzertfilm, glaube ich, somit auch so einer der kommerziell erfolgreichsten der Musikgeschichte, also war schon relativ erfolgreich, die ganze Sumse.
Das war auch so eigentlich so ein Ausprobieren auch von der Company, ich weiß, Paramount war es, glaube ich, die das mal ausprobieren wollten, genau. Ob man damit eine neue Nische erreichen kann im Kino. Ja.
War auch damals, glaube ich, Depeche Mode hat es, glaube ich, mit 101 ähnlich gemacht. Das war auch so
ein. Aber das war ja ein reiner Konzertfilm.
Das war ein reiner Konzertfilm, auch von einem, glaube ich, war von einem Konzert. Oder
Ein Konzert war das, genau.
In Los Angeles. Und U2 war halt sozusagen die Konzertreise oder die gesamte Tour begleitet und unter anderem dann auch, was ich sagen wollte vorhin, ein Besuch auf Graceland, bei Elvis. Jedenfalls. Und da das zeigt halt so ein bisschen auch so, ich will nicht sagen, die Demut, die die Band, glaube ich, auch vor den Künstlern dann, die sie beeinflusst hat,
ja auch gezeigt hat.
Aber auch erst in der Zeit beeinflusst hat, weil da haben die das wirklich erstmal so kennengelernt, weil vorher hatten sie eigentlich nichts gehabt. Die hatten keine, wie sie selber gesagt haben, keine Tradition gehabt in ihrer Musik. Ne, die sind halt mehr aus dem Postpunk gekommen, aus dem Punk, aber nicht halt diese klassischen Sachen.
Trotzdem, und das hat mich dann, also weil ich genau in dieser Zeit assimiliert worden bin als U2-Fan, also Joshua Tree und Rattle and Hum sind eigentlich meine Alben, so wie deins vielleicht dann Unforgettable Fire gewesen ist, was du letzte Woche erzählt hast. Mich hat das also massivst geflasht, was da passiert ist. Und ich war unwahrscheinlich, ich will sagen, stolz, dass die vier kleinen Jungs, die ich so als musikalische Kumpels wahrgenommen habe, quasi in dieser Liga auf einmal gespielt haben, in Anführungsstrichen. Und mit den Riesenstars, die meine Eltern zum Beispiel noch bewundert haben.
Nein, das ist ja auch ein bisschen musikalisch mit solchen Sachen. Konnten, ne? Vielleicht, dass du auch musikalisch auch ein bisschen so aufgewachsen bist, ja, mit der Musik, hat das ja eigentlich genau deinen Geschmack getroffen, dass die dann auch in diese Richtung gehen und es hat einfach Bombe gepasst für dich.
Und trotzdem ist Rattle and Hum dann in Folge sehr kritisiert worden. Man hätte sich sozusagen ja ein bisschen fast blasphemisch verhalten von U2-Seite aus, indem man halt diese ganzen Künstler, ich sag mal, ja, ich will nicht sagen entweiht hat oder dass man sich da auf einer Stufe kopiert hat oder was auch immer. Wieso war das so? Also wieso wurde das so aufgenommen? Weil U2 selber, soweit ich mich daran erinnern kann, haben das dann auch so eingeschätzt, dass man es übertrieben hat mit all diesem ganzen Brimborium nach The Joshua Tree.
Ja, vielleicht, weil es dann letztendlich nicht so dieser Erfolg wurde, wie manche sich erhofft haben oder wie es eben von außen erwartet wurde. Vielleicht kam das.
Also sie haben sich nochmal getoppt. Also ist halt natürlich Frage, das Album zu toppen. Also Joshua Tree zu toppen ist sowieso schwierig. Rattle and Hum ist knapp unter den Verkäufen auch geblieben. Also glaube ich so 14 Millionen es war, Mal.
Ja, ist trotzdem eben riesen erfolgreich gewesen. Mhm. Und musikalisch, oder die Songs sind auch alle toll. Hört man immer noch gerne. Wenn jemand was covert, dann ist immer meinetwegen Desire dabei. Also oder Angel of Harlem. Es ist ja nicht so, dass da
Mist bei
rausgekommen ist.
Ja, ja.
Aber die selber haben das aber auch gar nicht mal so kritisch gesehen, weil sie dann letztendlich dann einmal die Zahlen sehen. So ein Paul McInnes, der hat dann geschaut, ey, das kann ich nicht unbedingt als Misserfolg verbuchen. So Misserfolg habe ich gerne, meinte der irgendwie in der Richtung. Und auch die anderen haben sich dann tatsächlich gar nicht so sehr damit beschäftigt.
Trotzdem, und das müssen wir auch natürlich ansprechen, hat's die Band offensichtlich, diese Brandbombe, hat sie ermüdet am Ende. Weil man hat es ja dann auch gemerkt zum Ende hin, Lovetown-Tour, die dann danach kam, gipfelte ja in dem berühmten New Year's Day-Konzert, dann 1990. Dieses, was man dann von Seiten der Band oder von Seiten der Band dann kam, ja, wir müssen alles nochmal neu erträumen. Dream it all over again. Hat's die, sag ich mal so, auch ausgezehrt oder verbrannt in dieser Zeit, weil es halt so viel war, was dann auch auf die eingeprügelt hat?
Man hat, glaube ich, immer das Gefühl so gehabt, zumindest damals.
Also die waren leer, hat man so den Eindruck gehabt, ne?
Aber was ich ehrlich gesagt, was ich nicht glaube eigentlich. Das war mehr so, dass die gemerkt haben, jetzt ist so ein Punkt erreicht, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Aber das heißt nicht, dass die ermüdet waren. Also sicherlich, die brauchten einfach eine Pause. Aber man dachte ja auch damals, oh, lösen sich vielleicht sogar auf mit den Worten, die er da in Dublin gesprochen hat.
Ganz witzig, das war ja noch nicht mal das letzte Konzert auf der Tour. Nein. Die haben ja danach nochmal Konzerte in Holland, glaube ich, gespielt, Nachholtermine oder so. Ja,
das waren Nachholtermine.
Weil so, dass jeder denkt immer, das war Feierabend mit diesem New Year's Day Konzert. Nein, danach haben die nochmal gespielt und da hat er quasi mehr oder weniger selber erzählt.
Die haben auch unheimlich Spaß gehabt bei der Tour. Die Tour haben sie auch gemacht, weil Paul McGinnis meinte, geht mal auf die Bühne nochmal, ohne Druck eines Albums so wirklich. Spielt einfach mal drauf los. Das haben sie auch gemacht. Das zusammen dann mit B.B. King. Es war toll für die dabei waren. Sicherlich waren da auch mal bestimmt 2-3 Konzerte dabei, die etwas sehr kurz ausgefallen sind, glaube ich. Eins auch in Dortmund. Meine Frau war auch da, mein Bruder war da. Ich durfte nicht.
Ja,
war noch so ein halbes Jahr zu jung.
Tragisch, sagen wir
mal. Ich war traurig.
Ja, also wie gesagt, ich wäre da auch gern dabei gewesen damals. Auch ich war leider noch zu jung, was das angeht. Aber wie U2 diese Phase auch bewertet haben, das hören wir uns auch nochmal in eigenen Worten so zusammen. I'm not sure I want to be in a megaband or be a megastar. Ich bin nicht sicher, ob ich in einer Megaband sein möchte oder ein Megastar. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Ich denke dabei immer an die schlimmen Rock'n'Roll-Bands mit Glitzerhosen und Posing Richtung Publikum auf der Bühne. Ich fühle das nicht. Ich fühle mich nicht als Teil einer Megaband. Aber ich fühle, dass unsere Zeit jetzt gekommen ist. Jetzt Jetzt kommen wir hier bei One Desire wieder zum beliebten Praxisteil. Also wir greifen selber mal zum Instrument und wollen sozusagen diesen Zauber von Joshua Tree im Rahmen unserer Möglichkeiten ja wieder erwecken oder auch ein bisschen ein Stück weit analysieren. Und dann nehmen wir uns natürlich den größten Hit letztendlich auch vor, With or Without You. Auch, ich gebe es zu, persönlich mein Lieblingslied, das Lied, was mir am meisten bedeutet, für mich das schönste Lied neben Let It Be, was je geschrieben worden ist.
Erst recht, wenn ich die Live-Version denke, genau. Dann 87 bis 92, 93, ja. Halt, was wir da gespielt haben.
Also es macht unwahrscheinlich, also es macht mir immer Gänsehaut, es berührt mich zutiefst, dieser Song. Nicht nur vom musikalischen her, sondern von den Lyrics her. Jetzt können wir beide nicht singen und dröseln das nicht auf, aber wir reden mal über das Musikalische. Und ich glaube, was es ausmacht, was dieser Song ausmacht, ist auf der einen Seite wieder dieses Erdige und auf der anderen Seite dieses Sphärische von der Gitarre. Und vor allen Dingen in dem Moment, diese Passage spielen wir jetzt dann gleich auch mal, wenn dieser Gitarrenteppich aufhört und Edge anfängt, sozusagen die Töne zu zerlegen, die er vorher sozusagen nur angerissen hat, möchte ich mal sagen. Und in dem Moment, wo sie, da geht für mich persönlich und ich glaube auch für ganz, ganz viele YouTube-Fans der Himmel auf, in dem Moment.
Ja, das ist einfach, wie ich neulich schon gesagt habe, ist einfach wiederum schön.
Es ist schön. Es
ist einfach nur eine Schönheit.
Genau.
Man kann da nicht viel zu sagen, man muss es erleben.
Alleine auch schon mit den vier Grundtönen, D, A, H und G, spiele ich mal einen Bass an und dann werdet ihr schon hören, was damit gemeint ist. Ja, das ist jetzt sozusagen das Gepiepse. Und ihr merkt, wie dieser Teppich sich aufbaut. Und ich spiele immer nur das Gleiche. Und ich glaube, habt ihr es dann gemerkt, in dem Moment, wo es dann, oh, da geht es dann richtig in die Voll. Das Schlagzeug wechselt dann auch nochmal und man haut es dann auch nochmal. Also man treibt dieses, ja, irgendwann habe ich mal gelesen, diesen Bolero. Ja, man treibt diesen Bolero bis zum Höhepunkt.
Es steigt jetzt ja auch ganz langsam, aber bleibt eigentlich immer eine ruhige Nummer, obwohl die auch wirklich so einen Höhepunkt hat. Aber es wird nicht irgendwie rockig oder irgend sowas. Nee.
So, Wahnsinn und wie gesagt auch nicht vergleichbar mit irgendeinem Song, der damals vor allen Dingen auch irgendwie veröffentlicht worden wäre.
Ja, Bono finde ich auch spannend, wie er dann da immer singt, erstmal ein bisschen tiefer, dann geht er auch in die Höhe, wird nochmal wieder leicht tiefer, dann gibt es halt zum Ende hin erstmal plötzlich nochmal wieder runter, wird nochmal runtergefahren und dann geht das in dieses mini simple Solo, was aber einfach toll ist in der Gitarre, obwohl er da nur halt so einen Akkord spielt eigentlich, mehr ist das gar nicht.
Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch das so ein bisschen näher bringen hier, was auch, sag mal, musikalisch da passiert. Jetzt nicht nur, klar, hören und dann einen Eindruck gewinnen und dann ein Gefühl für entwickeln, das hat irgendwie jeder, aber dass das, wie das gemacht wird und wie das praktiziert wird von Seiten der Band und was sie sich vielleicht dabei auch gedacht haben, das umzusetzen, das wollten wir euch an dieser Stelle mal so ein bisschen dann auch nochmal näher bringen.
Dabei ist auch spannend eben die Gitarre, die dein Edge dabei nutzt. Letztes Mal hier vorgespielt, diesen E-Bow. Mhm. Das hat er dann zu der Phase dann als Gitarre bekommen. So ein Prototyp würde beim TÜV gar nicht durchgehen. Ja, irgendwie der Roadie oder so von ihm hat damals wohl immer einen Stromschlag gekriegt bei der Gitarre. Aber der diesen Piepton, das macht er halt mit der Gitarre. Heute gibt es da wirklich Tonabnehmer für, habe ich auch hier. Sustainer oder Sustainier
kennen die sich. Aber zum damaligen Zeitpunkt eben nicht.
Ne? Ja, es gab zwei Prototypen von dieser Gitarre, die hat er auch dann wirklich live genutzt. Das war dann eben dieser Piepton, der da ganze Zeit lief. Und was dann auch noch dazu kam, haben sie eigentlich auch schon vorher gehabt, bei The Unforgettable Fire, gerade hat man ja diese Art Streicher im Hintergrund gehört. Das nennt sich Schimmer und das geht wirklich nach der Gitarre. Das ist wirklich ein Gitarreneffekt dann in dem Fall, den er dann auch eigentlich ziemlich stark mittlerweile dann eingesetzt hat, auch bei Joshua Tree, bei Still Haven't Found.
Ja, der dann auch in diesen Signature-Sound, wie du es letztes Mal getauft hast, dann eingeflossen ist.
Ja.
Und das natürlich dann auch kreiert hat, was da auch, ja, dann diesen Sound oder das, was wie U2 klingen, auch letztendlich ausmacht. Lass noch mal über eine Sache reden, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, einer der größten Hits oder auch eins der beeindruckendsten Live-Dinger immer wieder, Where the Streets Have No Name, wäre fast nicht aufs Album gekommen, weil U2 unwahrscheinlich Schwierigkeiten bei der Aufnahme hatte. 40% der Aufnahmezeit haben sie verwendet für Where the Streets Have No Name, weil sie es nicht gebacken gekriegt haben.
Für einen simplen Taktwechsel.
Für einen simplen Taktwechsel von 3/4 oder 6/8, je nachdem, wie man es dann sehen möchte, auf 4/4. Warum war das so schwierig?
Ist ja nun wirklich nicht üblich, sowas zu machen. An sich, man spielt einen Song und der hat halt ein Tempo. Aber da ist es halt... Da haben die dann wirklich das mal gewechselt. Die haben dann angefangen, eben 6/8 Takt, haben dann einen Cut gemacht. Zumal der Song, ja, da hast du dann die Orgel am Anfang. Ja,
genau.
Du hast nicht so wirklich einen Moment, so einen Punkt, wo du sagst, jetzt ab dem Moment muss es wirklich losgehen. Ja. Das muss man wirklich ein Gefühl haben. Fällt einem wirklich schwer.
Zumal Edge ja auch quasi immer das mehr oder weniger das Gleiche spielt. Kannst du dir den Riff mal eben anklingen lassen? So, Sebastian spielt da mal das Riff. Und da liegt ja meistens so ein Basston drunter, hier sowas hier. So ungefähr.
Fast
haben wir es hingekriegt, ja? Ohne Schlagzeug ist auch schwer und ohne Tick im Ohr. Von Turan. Ja, so ungefähr.
Aber ich weiß auch, ich habe mal Roadie gemacht bei einer Cover-Band, die es jetzt halt nicht mehr gibt. Bei der am ersten Konzert, und wir hatten auch unwahrscheinliche Probleme damit erstmal gehabt. Und das waren alles gute Musiker. Also es ist halt nicht üblich, sowas zu machen. Heute sicherlich einfacher, weil die haben wirklich immer einen Mann im Ohr, der wirklich auch sagt,
jetzt bist du dran.
Edge 2, 3, 4, der zählt denen wirklich solche Sachen ein. Und das hatten die aber nicht in den 80ern.
Nee. Damals war die Technik noch nicht so weit. Ich erinnere gerade auch im Film Redline haben sehr gut zu sehen, dieses ewig lange Mikrofonkabel. Also für heute würden die da mit Mikrofon-Funkkabeln, ohne Kabel los sein, wireless natürlich.
Wo man Bütting hinterher.
Aber wo dann tatsächlich immer noch der Roadie hinterher gejumpt ist und dann das Kabel gerade ziehen musste. Das ist schon sehr bemerkenswert. Da hat sich natürlich technisch auch was getan. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der U2 sehr gut getan hat im Sinne von Stadionrock. Ja, also da haben die technischen Möglichkeiten ja massiv zugenommen, insbesondere was dann auch die Video-Wall-Übertragung angeht. Da kommen wir dann sozusagen dann auch...
Ja. Künftig mal
bei Edge, dass das Mikrofon wirklich
im Gesicht hat.
Im Gesicht hat auch, also mit Headset-Möglichkeiten, aber dass du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten hast, das, ja, deine Show zu inszenieren. Das hat sich ja dann auch gerade in den 90er Jahren fortgesetzt. Da haben ja U2 noch einen draufgepackt, was das Thema Live-Performance angeht. Auch natürlich auch hier Thema dann irgendwann bei One Desire.
Kleine Anekdote fällt mir gerade noch ein. 2001 in Berlin beim Konzert bei Where's the Streets, bei passt ja eben zur Platte. Da muss dann auch schnell zum Mikrofon zurück, die Edge, und haut dann nochmal mit dem Kopf erstmal gegen das Mikrofon. Kann mich nur gut dran erinnern.
Ja, lustige Geschichte auf jeden Fall. Und natürlich dann auch sowas und das und noch viel mehr. Natürlich, dann nehme ich es auch wieder bei One Desire. One Desire, der Musikpodcast auf meinmusikpodcast.de, geht wieder dem Ende zu. Die, ja, vierte Folge. Rock's Hottest Ticket haben wir sie genannt. Mit Joshua Tree zur Megaband und zur Hitmaschine. Ja, was nehmen wir mit?
Ja, gefühlt würde ich sagen, war das, glaube ich, unsere längste Sendung. Ob es wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht. Werden wir ja später
erfahren. Dem Megakracher angemessen, meinst du
ja. Ja, ja. Und ich habe aber auch schon gemerkt, wir hätten noch viel mehr erzählen können und hätten wahrscheinlich noch ein paar mehr Anekdoten. Haben wir eigentlich, aber
Aber wir müssen natürlich auch im Rahmen halten, dass man es auch hören kann, dass es hörbar bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hoffe, das hat euch auch wieder Spaß gemacht hier bei One Desire. Schreibt uns immer gerne über die sozialen Netzwerke oder schaut mal bei YouTube vorbei. Da haben wir auch das ein oder andere Making-of dann für die Sendung reingepackt und haben auch immer noch ein paar Empfehlungen mit dabei, falls ihr da Interesse dran habt, da YouTube weiter zu beleuchten.
Mir fällt aber noch ein, habe ja natürlich nochmal 2, 3, 4 Tipps für euch.
Ah ja, genau, die wollen wir
nicht mehr überschlagen. Was soll ich mal anhören? Aus der Phase gibt es wirklich ein paar schöne Sachen auf YouTube. Entsprechend kann man sie auch sich zum Anhören runterladen. Da gibt es dann Konzerte, wirklich vom allerletzten Konzert in Tempe, Arizona, was man sich anhören kann. Bei YouTube kann man zum Beispiel Los Angeles vom 18.11.1987 sich mal antun. Wirklich tolle Konzerte. Am Herzen liegt mir am meisten sogar noch das Chicago-Konzert vom 29.04.87. Das war das erste Bootleg, was ich mal gehört habe von U2. Ich habe mich darin verliebt. Es ist eine großartige Version von Wizards Audio drauf, von Bad erst recht. Die haben noch mal ein bisschen Gloria anders mal gespielt. Also kann ich sehr, sehr empfehlen, auch wenn die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist.
Also ein schöner Überblick über die Gesamtschaffensperiode von 1980 bis 1987 auch live.
Ich muss mich noch mal, glaube ich, auch beim alten Kumpel Jörg noch mal entschuldigen. Ich glaube, die Kassette, die er mir damals gegeben hat habe ich, glaube ich, nie zurückgegeben.
Ja, gut, ja, ist sehr interessant. Ich glaube, er wird es dir nachsehen. Ist, glaube ich, auch verjährt mittlerweile.
Ja, er will sie jetzt, glaube ich, auch nicht mehr wieder haben.
Ja, gut. Das soll es gewesen sein für heute. Und ich bedanke mich bei dir, Sebastian.
Ich danke mich bei dir, Lars.
Ja, und hoffe, es hat natürlich euch auch gefallen da an den Podcatchern. Und wir beschäftigen uns dann das nächste Mal in der 5. Folge mit einer ganz besonderen Periode wieder mal.
Ja, es wird bunt.
Es wird sehr bunt.
Ja. Ja, Achtung Baby und alles, was da
passiert ist. Achtung SuTV werden wir es nennen. Ne? Die Abholzung des Joshua Tree und die Entdeckung der Selbstironie.
Ja.
Also die Ernsthaftigkeit bei U2 so ein bisschen vorbei vielleicht. Wir werden es sehen. Ja, und damit alles Gute für euch. Bleibt gesund in diesen Zeiten und macht's gut.
Macht's gut.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.